Viertel ab 9 am Palmsonntag, jüdischen Sonntag, ein Kirchenmagazin. Und verantwortlich für das Magazin vom heutigen Sonntag ist der Gerd Dönni.
Guten Morgen miteinander. Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Kirchenmagazin auf Radio Rotte. Was können wir euch an diesem Palmsonntag für Beiträge liefern? Wie immer gibt es ein paar Nachrichten und Meldungen zu aktuellen Anlässen und Geschehnissen in der Kirche und auch wie immer zu obligat Interview. Heute hat sich der Herr Dr. Grichting mit dem Regens vom Walliser Priesterseminar, dem Walter Stupf, unterhalten. Es geht um die Priesterausbildung, ein wichtiges Thema bei unserer Kirche. Ich wünsche euch dazu viel Vergnügen.
Herr Walter Stupf, ihr seid seit ein paar Jahren Regens in unserem Priesterseminar in Freiburg, ganz genau in Givisier, Freiburg. Was habt ihr so vorher gemacht oder was könnt ihr mal sagen, was ihr jetzt macht?
Ja, Herr Grichting, alles geht so schnell vorbei. Schon 32 Jahre lang bin ich geistlich. Primitzka habe ich 1962. In Mund, oben an meiner Heimatpfarrei. 16 Jahre lang bin ich im Dienst von der Pfarrei Brieg gsi. Nachher 8 Jahre lang im Obersten Goms, das heisst in Oberwald und Obergestle. Und jetzt bin ich schon wieder 8 Jahre im Flachland, das heisst in Freiburg. Es ist ein abwechslungsreiches und erfahrungsreiches Leben. Jeder Wechsel ist dann nicht wie Herausforderung, damit man nicht zu früh alt wird. Mit der studierenden Jugend, mit denen, was ich jetzt zu tun habe, ist das wohl kaum der Fall, dass man zu früh alt wird.
Im Oberwallis sagt man sich immer wieder ja. Warum ist denn eigentlich ein Priesterseminar, Üssenat, Freiburg? Könnte man das nicht zum Beispiel euch hier bei uns haben, so wie es früher war? Wie seht ihr das?
Ja, die Frage kehrt mir immer wieder. Wie sie jetzt schon 25 Jahre mindestens Fasita nach Freiburg übergezogen. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum damals man hat Sitte verlassen und ist nach Freiburg gegangen. Aus dem engen kantonalen und diözesanen Kreis zur Erweiterung vom geistigen Horizont sind wir eigentlich, kann man sagen, da übergezogen. Im Grunde eigentlich aber wegen der theologischen Fakultät an der Universität Freiburg. Weil in Sitte damals so um 1970, die alt gewordenen Lehrer nicht mehr sind durch Jüngere ersetzt worden und die Zahl von den Seminaristen immer abgenommen und kleiner geworden ist.
Sagt, die Umsiedlung hat doch sicher völlig alte zu tun gegeben. Hat irgendwie das nur Vorteile gebracht?
Es ist wahr, die Umsiedlung von Sitte nach Freiburg hat ihre Vor- und Nachteile gehabt. Vorteile sind letztlich aber doch größer als die Nachteile. Es ist zum Beispiel schade, dass wir weit weg vom Bistum sind und von den verschiedenen Bistumspfarrien, die wir haben, vom Genfersee bis zum Brüfzer Furka und weit weg von der Bistumsseelsorge. Dadurch wird Seminar und das Leben von den Seminaristen nicht leichter gemacht. Und auf der anderen Seite tut man euch das Seminar selber und die jungen Studierenden leicht vergessen. Die Impulse für die geistlichen Berufe fallen euch ein bisschen aus, wenn man so weit weg ist vom Bistum. Und wir müssen also sonst wie probieren, die Impulse zu geben und nachzuholen.
Aber sagen, die Vorteile, die das hätte, was sind denn die irgendwie zu sehen?
Der Vorteil ist, dass die Uni Freiburg ein internationales Gepräge hat. Und damit euch kann man unseren Horizont ein bisschen erweitern, Kontakte mit anderen Studierenden aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland arbeiten und mit anderen Berufsrichtungen in anderen Fakultäten zusammenkommen. Nicht zuletzt euch mit Walliser Studenten, die uns studieren. Es bringt euch viele kulturelle Vorteile mit sich, denn erstens mal das wissenschaftlich fundierte Studium ist viel mehr möglich. Die Möglichkeit, euch ein zweites Studium anzuheichen oder ein Nebenfachstudium oder für Summe können die Fakultät wechseln, willst du nicht mehr in der Theologie weiterfahren, wenn sie vom anderen Weg ihre Berufung gespürt dient. So gibt es also verschiedene Vorteile, die ich hier nicht alle sagen wollte, aber die Walliser, die hier studieren, die Theologie studieren, können somit euren akademischen Grad zum Abschluss mit nach Hause nehmen. Sie verlernt also Freiburg meistens als theologische Lizenzianten.
Wäre das irgendwie zu dir, wenn jetzt wir hier selber so etwas machen? Ich meine, der Bischof Corecco hat ja in Lugano selber ein Seminar aufgetan. Wäre das zu dir, hier so wie ich so etwas zu machen?
Das ist, glaube ich, nicht einmal eine Frage vom Preis und von der Tiere, aber ich muss mir sagen, es wäre vielleicht nicht ganz gut zu verantworten. Von mir zurück ist wohl kaum zu denken, weil eben, wie ich betont habe, die Vorteile viel größer sind als die Nachteile. Und zurück, kommen wir uns ein bisschen vor, wäre es zurück ins Ghetto. Erstens mal ist das Haus, aber bis jetzt keine Bühne mehr frei. Das ist ja bekanntlich für 50 Jahre vermietet, also das Alters- und Pflegeheim. Und die Vorteile sind so gross, der Ort Freiburg selber, das kulturelle Angebot und eben das universitäre Angebot, dass man das nicht könnte mehr verantworten.
Ihr seid Regens von Ischem Priesterseminar zu Freiburg, betreut also Ische Priesteramtskandidaten, aber auch noch andere, die Theologie denn studieren. Wie tät ihr da in der Richtung arbeiten?
Ja, ich tue ja die nicht unbedingt im schlimmsten Sinne vom Wort betreue. Das sind gewachsene Leute und alte genug, die ihr Leben sollen und auch mitgestalten. Aber ich tue es irgendwie mal bestimmt sie begleiten. Das Priesterseminar ist sozusagen, das ist vielleicht als etwas Einmaliges, noch die letzte Schule in Ischem Wallis, war über Jahre durch junge Walliser miteinander die studieren, eng miteinander wohnen, beten, feiern und leben können. Ich betone ausdrücklich, das ist eine von den letzten Schülern, wo junge Walliser, Deutschsprechende und Französischsprechende noch zusammen sind. Das ist etwas Wunderbares, etwas Seltenes, nachdem der Staat doch verschiedene Schulen geschlossen hat und sie in jede Sprachregion geschickt hat, sie wir also da, die Schule war dem Kanton und dem Bistum, insoweit auch noch an Dienst oder Wieso. Ober- und Unterwalliser lernen sich so gegenseitig kennen, sie praktizieren die andere Landessprache, besser oder zäger. Sie erfahren auch den Reichtum von der anderen Kultur, um dann können zu erfahren müssen, ein bisschen die andere Sprache verstehen und sprechen. Schon in rein sprachlicher Hinsicht müssen die Lehrer Rücksicht aufeinander nehmen und somit in der Gemeinschaft leben, damit man brüderlich leben kann, was das Evangelium von Israel verlangt. Und für das zweisprachige Bistum ist das von großer Wichtigkeit, dass wir vom Genfersee bis zur Furche alle miteinander zusammen sind. Aber auch für Kanton Wallis scheint mir, ist das wichtig, das zu wissen, der ja immer alles dran setzt, der Kanton Wallis, dass man trotz sprachlicher und kultureller Verschiedenheit zusammenbleiben tut und zusammenhalten tut. Und erst recht im Presbyterium, in der Priesterschaft, das heisst, im Bistum, soll man ja als Wegweisendes und gutes Beispiel geben, in diesem Bestreben zusammenzubleiben und zusammenzuhalten.
Jetzt gibt es aber immer wieder Stimmen, die sagen, ja, das, was ihr da geschildert habt, der Weg im Seminar, das sei überhaupt nicht nötig. Braucht es eigentlich ein Priesterseminar in der Form?
Ja, sehr viel, vielleicht noch ein bisschen, was ihr vorhin da getan wegen anderen Theologiestudierenden, die ich begleitet habe, gerade denen, dass das also nicht nur Priesterseminaristen sind oder Priesteramtskandidaten, sondern es kommen da dazu auch noch sogenannte Laientheologinnen und Theologen, die wohnen allerdings nicht im Priesterseminar, die wollen nicht Priester werden oder aber kennen sie es nicht, zum Beispiel freuen, oder auch Studierende am Katechetischen Institut in Freiburg für die Französischsprechenden oder in Luzern für die Deutschsprechenden sind eigentlich nach meinem Aufgabenkreis anvertraute. Gesamthaft Seminaristen und andere Studierende aus unserem Bistum bis heute, kann ich sagen, habe ich immerhin bis zu 70 junge Menschen in diesen 8 Jahren erlebt. Es ist also insoweit fast das Wunder, dass man aus dem Wallis, vom oberen Unterwallis, trotzdem wie heute die Lage ist, kirchlich und religiös, dass man so viele Leute sich auf den Weg dient, begeben.
Jetzt aber, wenn er mir vielleicht darauf will, die Antwort geben, das sieht natürlich jetzt schon ein bisschen anders aus, nach dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, aber braucht es eigentlich wirklich so ein Seminar?
Ja, die Frage ist berechtigt. Ich bin übrigens auch noch Präsident von der Schweizerischen Regentenkonferenz und wir kommen über die Schweiz mindestens mit 60 deutschsprechenden Bistümern und deren Vertreter in der Ausbildung vom Klerus zusammen, Deutschland, Österreich und hier in der Schweiz. Und die Frage, ob es ein Seminar braucht, um sich auszubilden für das Priestertum, ist natürlich berechtigt. Die stellt man sich euch und darüber haben wir lang studiert. Letztlich hat ja vor 4 Jahren die Synode in Rom, das heisst, die Bischofsvertretungen aus allen Ländern von der Welt, wieder darüber nachgedacht und neue Richtlinien rausgegeben, im Rundschreiben, was ist rausgekommen, dass da heisst, Pastores dabo vobis, Hirten will ich euch geben. Die Richtlinie aus Rom dient von Nivum betonen die Wichtigkeit, die Notwendigkeit und die Bedeutung vom gemeinsamen Leben im Priesterseminar. Ich betone, für diejenigen, die Priester werden wollen, ist das Seminar als Lebensform unbedingt notwendig. Das Seminar ist ein regelrechtes Lernfeld, ein Ort, wo man lernen kann. Und soll lehren, und zwar nicht nur lehren, schreiben, lesen, Bibel studieren und so weiter, sondern als Brüder, als Mitmenschen, aber das andere Leben. Zur Bildung von einer Priesterschaft im Bistum, aber vom Presbyterium, wie man dem so oft sagt, ist das meines Erachtens sehr wichtig. Eine Wohngemeinschaft, wo man einen anderen nicht auslesen kann wie eine andere Wohngemeinschaft, sondern wenn man täglich ein Neues an anderen annehmen, im Sinne vom Evangelium, das ist aber ein regelrechtes biblisches, evangelisches Lernfeld, was für uns wichtig ist. Dort haben wir immer ein Seminar ja zusammenleben, darum, dass man gemeinsam tut, alles teilen. Wir die nicht einschlafen verwöhnen, wir die Hausarbeit miteinander teilen, jeder tut ab einmal servieren, jeder tut einmal lehren, Geschirr waschen, jeder tut einmal sein Bett machen, sein Zimmer machen. Das sind wir für ledige Burschen, die in Zukunft sollen im Dienst sein von der Seelsorge sehr wichtig. Die Sonnenseite, das müssen wir schon betonen, die Sonnenseite vom Seminarleben sind da. Und die Gemeinschaft ist sehr schön. Selbstverständlich gibt es eine Schattenseite, wo man eben muss, aneinander die Ohren abreiben und dann nachher einen anderen wieder treffen. Das heisst, einen anderen versöhnen, scheichen, einen anderen verziehen und einen anderen wieder probieren, auszukommen, wie das ab einer Familie sollte auch so sein.
Ihr habt gerade gesagt, dass Rom eben in einem Schreiben hat ungefähr bekannt gegeben, wie ein Priester heute könnte ausgebildet kommen. Wie ist euch das genau? Hat es da noch andere Schwerpunkte?
Ja, es gibt da natürlich noch andere Schwerpunkte. Zum Vorigen könnte ich vielleicht sagen, es gibt auch noch Alternativmöglichkeiten für sich zum Priester auszubilden, dass die wir berücksichtigen in dem, dass jeder Seminarist einmal, meistens im dritten Jahr, sollte ins Ausland gehen, weg von uns, und sollte dann aber sich persönlich durchbringen. Allein probieren durch sich zu organisieren, sein Leben zu organisieren und das als Testfall benutzen, ob sein Entschluss zum geistlichen Stand echt ist, den noch zu ripfen, noch zu überprüfen und euch den Entschluss zu wachsen. andere Schwerpunkte oder überhaupt Schwerpunkte, weil wir in der Ausbildung haben, die kann ich vielleicht, um nicht allzu lang auf das zurückzukommen, auf drei Punkte konzentrieren. Es ist die Ausbildung auf einmal, die sich abspielt in dem gemeinsamen Kommunitätsleben, wie ich gesagt habe, und zwar nicht nur drei Wochen oder ein paar Monate, sondern über Jahre lang. Ein zweiter Schwerpunkt ist das geistliche Leben, das Gebetsleben oder man kann mal sagen, die spirituelle Ausbildung, was immer Seminar vor allem passiert wird. Und danach, nicht der letzte und nicht der unwichtigste, sondern einer von den drei Schwerpunkten, die ich gesagt habe, ist natürlich das Studium an der Uni. Weil der Seminaristen gibt die Arbeit fast der meiste Arbeit.
Jetzt so, ihr habt allerlei gesagt, so allgemeine Gesichtspunkte zu der seminaristischen Ausbildung von einem Priester. Vielleicht wäre interessant, Kero, wie das so ein Tag im Seminar abläuft.
Ja, die heutige Jugend, mit denen ich da vor 8 Jahren zusammengekommen bin, ist natürlich ein bisschen anders als zu meiner Zeit. Überhaupt habe ich in den 8 Jahren gelernt, dass man nicht soll sagen, früher war es so und früher habe ich es so gemacht. Das habe ich längst, Gott sei Dank, abgestellt. Ich hoffe es wenigstens, es sei so. Von den modernen jungen Menschen, mit denen wir heute im Seminar zusammenleben, müssen wir fast sagen, wie von den jungen japanischen Familien sind, das kommt mir manchmal vor, sie haben am Abend das ewige Licht und morgen die ewige Ruhe gern. Nur eben, dafür haben wir auch Regens im Seminar, wenn die ewige Ruhe morgens ein bisschen stehren. Darum stehen wir schon völlig früh auf. Wir haben 6:30 morgen normalerweise Mess. Oder wenn Mess am Abend ist, haben wir morgen um die Zeit die gemeinsame Vier von der Laudes, das ist das Morgengebet, wird dann nämlich das Brevier in den Hauptteilen miteinander singen und beten. Morgen die Laudes. Zum Mittag, wenn alle Gestirne und Miede und Hungrige von der Uni zurückkommen, treffen wir uns zum Office au milieu du jour, wie das Französisch heißt. Das heißt zum Mittagsgebet, entweder das Deutsch oder Französisch, je nach der Woche. Und am Abend, die wir wieder ganz feierlich Vesper singen. Dabei, die wir nicht nur ich selber sehen und hören, sondern wir fühlen uns mit der ganzen Kirche verbunden. Dann haben wir natürlich noch andere religiöse Anlässe, aber die will ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Und das ist natürlich nebst der Essenszeit, brauchen schon Freizeit, Erholung, sogar Sport, mehr Ski als ich. Dann kommt die Beanspruchung durch die Kommunität, wenn ich das vorher schon angeschnitten habe. Jeder muss einen bestimmten Beitrag leisten oder vielleicht am Abend ist noch eine extra zusätzliche Versammlung oder ein Vortrag oder eine Diskussion, die eben das Universitätsleben tut, ergänzen, das, was du nicht will und euch nicht kann geben. Und das Studium selbstverständlich tut sich nebst den Vorlesungen, das heisst eigentlich die Schule an der Uni, das muss ja nachher verarbeitet werden, dafür haben wir das Studium, weil jeden Schein und Zimmer wieder allein sein kann, sich vertiefen in die theologischen Wahrheiten. Das tut sich natürlich zeitlich und soll sich euch recht gross beanspruchen. Dann gibt es euch Praktikumseinsätze. Und die Zeit für das persönliche Gebet, für das geistliche Lesung, für das Bibelstudium und so weiter, für Betrachtung und alles das ist natürlich sehr wichtig und braucht euch seine Zeit. Und jeder muss schon so seine Tag, seine Freizeit selber organisieren. Man kann wirklich sagen, der Tag ist für einen normal studierenden Student eher zu kurz und die Woche ist auch viel zu kurz. Und Semesterferien sind meistens wohl schulfrei, aber nicht arbeitsfrei und erst nicht recht spirituell frei.
Da gibt es ja dann auch den Pastoraleinsatz in den Pfarreien und so weiter, wie wir hier schon auf Radio Rotto verschiedentlich gehört haben. Jetzt so, Herr Regens, ich will die frische Hörerinnen und Hörer eine Musik machen und ihr seid selber Organist, ihr spielt selber Orgel und in der Vorbesprechung haben wir gesagt, dass wir zusammen ein bisschen Musik hören sollten und zwar Musik aus dem Wallis und zwar ist das, was ich da vorschlage, eine Musik, die auf der Orgel in Recchino von der Anneröse Hulliger gespielt ist, nämlich von Girolamo Frescobaldi das Capriccio Pastorale. Regens Walter Stupf, ihr habt schon vor ein paar gute Sachen jetzt so über das Seminar in Freiburg erzählt. Wie viele Studierende hättet ihr jetzt so zu dieser Zeit?
Ja, die Frage kommt immer wieder. Und meistens könnte ich gerne als Antwort sagen, wir haben unseres Haus voll. Am Anfang ist es wirklich so gewesen, im ersten Jahr ist über alle Erwartungen vom Bischof und von uns das Haus voll gewesen. Seither sind aber leider nicht jedes Jahr so viel nachgekommen wie im ersten Jahr, so dass wir jetzt nicht voll belegt haben, sondern eher nur noch halb. Aber ich möchte hier betonen, damit wir nicht Pessimisten sind, jedes Jahr in den 8 Jahren, wenn ich da uns bin, haben wir jetzt im Ober- und im Unterwallis jährlich 1 bis mehrere Prämitzen gehabt. Um die 20 junge Priester sind im Einsatz, vom Genfersee bis ins Gomsumbrief. In diesem Jahr 1994 sind ja 4 Priesteramtskandidaten aus dem Oberwallis und 2 aus dem Unterwallis. Dazu kommen noch 2 Laientheologen. In diesem Jahr 1994 ist Primitz vorgesehen in Grächen vom Diakon Amade Bricker, der jetzt Fisch als Praktikant tätig ist. Und in Nanda ist St. Grégoire Züffre. Das nächste Jahr, 1995, wenn es der Herrgott so will, wären sogar 4 im Oberwallis, Primitz 4. Im gesamtschweizerischen Vergleich sind wir natürlich sehr gut bestellte hier in unserem Bistum. Ich habe sogar ein kleines bisschen Angst, dass wir interdiözesan zu wenig jetzt vielleicht die Sachen verteilen, gegenseitige Aushilfe leisten, aber das ist vor allem die Sache und die Aufgabe der Bischöfe. In der Zukunft, das will ich sagen, ohne es zu verstecken, habe ich das Gefühl, die 7 fetten Jahre sind vorbei, jetzt kommen die 7 magere Jahre. Wir sind eher auf einem abnehmenden Ast gegenwärtig, aber nicht auf katholischer Seite. Ich weiß also von einem protestantischen Kollegen, dass da ungefähr die gleiche Entwicklung vorläufig feststellen ist. Das ist nicht nur wegen dem Zölibat, wegen dem vielleicht auch, aber nicht nur wegen dem, sondern wenn man sich heute als junger Mensch kirchlich von der Kirche in Dienst nehmen, sich kirchlich will engagieren, die Belastung, die die haben, weil das Image von der Kirche manchmal hausgemacht das schlechtes Image ist. Und dazu kommt noch, dass das öffentliche Leben, die Medien manchmal gezielt die Kirche ins Schussfeld von ihrer Kritik nehmen und vor allem gerade die katholische Kirche. So bekommt natürlich der junge Mensch nicht unbedingt eine grosse Anregung für Priester zu werden.
Was könnt ihr denn zum Beispiel jetzt so in der Lage, wir Laien tun? Ich meine, ihr habt jetzt gerade gesagt, dass es also in der Zukunft nicht so rosig wird sein. Was könnt ihr da machen?
Ja, Herr Gericht, sogar die Geistlichen und die Ordensleute und die Laien können sehr viel tun. Und ich möchte hier euch dankbar betonen, dass ich sehr viel Echo bekommen muss und ganz so Oberwallis, also im ganzen Bistum, war sehr besorgt sind und mitdenken und mitbetten und mithelfend für das Seminar. Viel Volk, die uns helfen. Da wollte ich den Dank aussprechen für die moralisch, geistig und auch materielle Unterstützung. In diesem Jahr von der Familie könnte man vielleicht als Antwort ganz einfach geben. Es kommt auf die Familie drauf an. Nicht nur, das soll gut verstanden sein. Aber ich denke jetzt mit dem Begriff Familie an Familie daheim, aber auch an die Schule, ich denke an die Pfarrfamilie. Und wenn es da anfängt, grüne, dann werden wir die Früchte, das da schon im Seminar spüren. Es ist auch wichtig, und das kann sicher jedes mithelfen, wie man überhaupt über die Kirche, über die geistliche Rede. Wenn man am Tisch nur schimpft über den Pfarrer, über seine Predigen oder schweigend über ihn weggeht, so weiß ich nicht, dass der junge Mensch auf die Idee kommt, mal Theologie zu studieren. Vielleicht muss sich die Kirche mit der Zeit auch andere Lesungen einfallen und sie sucht ganz bestimmt, damit die Herden nicht ohne Hirten und die Hirten nicht ohne Herde bleiben. Aber die Kirche kann sich ja anpassen, das hat das letzte Konzil ist zum Beispiel schon reichlich bewiesen.
Regen Stupf, ein Schlusswort. Ich weiß nicht, welche dir noch ein Schlusswort an unsere Hörerinnen und Hörer richten?
Ja, weil es Zitler drin liegt, hat es mir gerade gegeben. Es ist eine ganz kurze Bitte um weiteres Gebet und Hilfe. Und nachher will ich sagen, wir gehen Ostern entgegen. Ostern ist Fest von der Hoffnung, vom Leben. Wer an den lebenden Jesus Christus glauben tut, der geht der Geist nie auf, der hat Hoffnung und der weiß, dass er in der Kirche weitergeht. Ich danke vielmals.
Ich glaube, es ist ja ein Einstand gekommen. Und hier im Kirchenmagazin, wo wir ja vor allem kirchliche Fragen die besprechen und erklären und so weiter, ist es sicher angebracht, dass jetzt wir einmal eben danken und eben gratulieren zu der Arbeit, die ihr im Dienst von der Priesterausbildung und von der Theologenausbildung ganz allgemein machen. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin. An einem wichtigen und verantwortungsvollen Posten in Freiburg, eben persönlich alles Gute, Gesundheit und Geduld euch, was ihr braucht. Zum Abschluss darf ich auf euren Vorschlag etwas spielen aus der Matthäus-Passion. Ihr habt mir vorgeschlagen, dass wir einen Choral hören. Und zwar wäre das ein Choral aus dem zweiten Teil von der Matthäus-Passion, was jetzt so ganz genau zu dem Sonntag, wo wir die Redude passt. Und der Choral heisst, wer hat dich so geschlagen? Es geht um Christus, der die Dornenkrone auf dem Kopf hat. Wer hat dich so geschlagen?
Nach dem interessanten Interview mit dem Regens Stupf jetzt ein paar Nachrichten und Meldungen. Die erste passt gerade gut zum Thema. Am Hohen Donnerstag wird unser Kardinal um 10 Uhr in der Kathedrale die Chrysammesse lesen. Die Priester werden bei dieser Gelegenheit ihr Treue- und Weihegelöbnis zu Papst und Kirche erneuern, was sie hoffentlich nie werden brechen. Zudem werden euch folgende Seminaristen zur Diakona geweiht. Der Peter Klingli und der Drago Losancic, beide von Atersch, und der Andreas Schallbetter von Grängeltsch. Wir gratulieren herzlich. Über 2/3 der Eltern in England wollen, dass ihre Kinder in der Schule etwas vom Herrgott lehren und euch beten. Die Hälfte verlangt euch, dass man den Schülern deutlich sagt, dass die Bibel wahr ist, und zwar ohne Wenn und Aber, wie es heute so Mode ist. Das geht aus einer Umfrage von der britischen Zeitung The Independent hervor. Anlass war ein Regierungsbeschluss, der vorschreibt, dass an den Schulen täglich eine gottesdienstliche Handlung angeboten wird und dass mindestens die Hälfte der Religionsstunden in den Schulen über den christlichen Glauben müssen handeln und nicht nur von AIDS, Umweltschutz und Hinduismus geredet wird, wie das anscheinend leider sehr viel vorkommt. Bleiben wir gerade bei der Umfrage. Das bekannte Gallup-Institut hat die Amerikaner gefragt, ob sie beten. 91% der Frauen und 85% der Männer haben Ja gesagt. Da wird der bekannte Herzspezialist Herbert Benson freit haben. Er ist Professor und Chefarzt an der bekannten Harvard University und verschreibt ganz offiziell seinen Patienten regelmäßig zu beten. Das fördert den Heilungsprozess stark. Und seine Kollegen Der Psychiater Arthur Kornhaber von Lake Placid sagt, wer Gott bei einem Patientengespräch ausklammert, vernachlässigt seine ärztliche Sorgfaltspflicht. Das Arbeitsgericht von Düsseldorf hat der Courage von einem gläubigen Christ belohnt. Der stellvertretende Konzertmeister vom Philharmonischen Orchester Essen, der Thomas Merten, hat sich nämlich geweigert, an einer Aufführung von der Verdi-Oper Der Troubadour teilzunehmen. In der Düsseldorfer Inszenierung wird nämlich Jesus und Heilige Masse außerordentlich primitiv verhöhnt. Nonnen feierend, praktisch blutig, Orgie mit Kelch und Patene auf der Bühne. In der Programmzeitschrift zu der Oper wird das Heilige Blut als Urin Christi bezeichnet und so weiter. Der Theaterdirektor hat dem mütigen Herrn Merten aber den Lohn gekürzt und ihm mit Entlassung gedroht, weil er sich zu seinem Glauben bekennt hat. Das deutsche Gericht hat das jetzt aber als widerrechtlich beurteilt. Bravo. In der Dezember-Sendung durfte ich auch das You-Magazin vorstellen. Noch nie habe ich so ein grosses Echo auf einer Sendung gehabt. Anscheinend entspricht eine durch und durch katholische Jugendzeitschrift, die aber so gemacht ist, dass von den Jungen auch gelesen kommt, einem grossen Bedürfnis. Um eben Eindruck vom Stil von You zu geben, hier ein Ausschnitt aus der Märznummer zum Thema Fastenzeit. Vier handfeste Fastenvorschläge. Täusche dich nicht. Es gibt echt coole Möglichkeiten, deinen Glauben mehr zu leben und so Jesus näher zu kommen. Denk daran, das ist eine Zeit, in der man sich bewusst macht, was er für uns auf sich genommen hat. Viel Leid und Demütigung, Folter und Tod für dich. Versuch einmal Folgendes. Erstens, nimm dir vor, zu lesen. Und zwar jeden Tag in der Fastenzeit ein Kapitel des Evangeliums. Man braucht für ein Kapitel ungefähr 10 Minuten. Zweitens, lade jemand dazu ein, mit dir ein Kapitel zu lesen. Einen Freund, einen Bruder oder eine Schwester. Christsein heißt, Jesus mitzuteilen. Drittens, versuche es ohne Fernsehen oder Musik für eine Woche oder einen Monat. Versuche ein Plapperfasten. Behalte den letzten Tratsch einmal eine Woche lang für dich. Oder ein Videospielfasten, was auch immer. Überleg dir dein eigenes Fasten. Nütz die Zeit, um dich auf Jesus einzustellen oder auf die Menschen um dich herum. Viertens, mach einen Extratag. Halte einen Suppentag und gib den Armen zu essen. Es gibt genug Obdachlose. Mach einen Bettag, nur du und Jesus in einer Kirche oder einem Exerzitienhaus. Mach einen Putztag oder mach sonst etwas im Haus. Mach einen Babysit-Tag, gratis. Halt einen Schweigetag, an dem nur du redest, wenn du angesprochen wirst. Übrigens, wenn ihr bis jetzt Fastenzeit ein bisschen verschwitzt habt, könnt ihr ja eins von diesen You-Vorschlägen wenigstens in der Karwoche anwenden. Was kann man jetzt You bestellen? Sei es eine Gratis-Probenummer oder ein Jahresabo, was übrigens mit 30 Franken wirklich billig ist. Schreibt an You, also YOU, in Österreich, also A-2041 Maria Rockendorf 18. 2041 Maria Rockendorf 18. Viel Vergnügen beim Lesen. Die katholische Welt trauert um den Prälat vom Opus Dei, der Bischof Alvaro de Portillo. Er ist letzte Woche in Rom gestorben. 1975 hat er die Nachfolge vom in der Zwischenzeit selig gesprochenen Gründer vom Opus Dei, dem Escrivá de Balaguer, übernommen. Der Bischof Portillo hat dürfen miterleben, wie das Opus Dei innerhalb von wenigen Jahrzehnten von 3 Mitgliedern auf 75'000 angewachsen ist. Wie auch schon Jesus gesagt hat, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Für den Bischof Portillo und alle Verstorbenen von dieser Woche spielen wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Dies Irae, aus der Messe pour les Trépassés von Marc-Antoine Charpentier.
Thank you.
Vor kurzem hat in Bären der Basler Grossrat Guido Appius die 125'000 Unterschriften von der Initiative für eine menschenwürdige Fortpflanzung können abgeben. Sehr viele Walliser haben da auch unterschrieben. Sie will die Zeugung außerhalb vom Körper von der Frau und die Verwendung von fremden Keimzellen zur künstlichen Zeugung verbieten. Wie nötig das eine solche Initiative ist, zeigt eine Meldung aus den USA. Da ist das nämlich zum ersten Mal geraten, Menschen zu klonen. Das heisst, künstlich exakt identische Menschen zu produzieren. Wenn die neue Initiative nicht angenommen wird, würde man also auch in der Schweiz am Fließband absolut gleiche Menschen können herstellen. Mit der genau gleichen Haarfarbe, den gleichen Augen, dem gleichen Muttermal und so weiter. Das sind Horrorvisionen. Wir haben es aber nur in der Hand, das zu verhindern. Der neue Katechismus erfreut sich weltweit einer ungeheuren Nachfrage. Das hat der Sekretär vom Redaktionskomitee, der Bischof Christoph Schönborn, gesagt. Er hat zu jedem gemeint, am Ende des zweiten Jahrtausends, in einer Periode großer Auf- und Umbrüche einer Kirche, die Weltkirche geworden ist, die aber gleichzeitig eine der größten Krisen mit diesem Aufbruch durchmacht, ist es offensichtlich ein dringender Wunsch vieler Menschen, dass die Kirche sagt, was Glauben ist. Die Reaktionen auf den Neukatechismus sind in praktisch allen Ländern außerordentlich positiv ausgefallen. Die Presse und auch die Intellektuellen haben die Kirche bewundert, dass sie in dieser Zeit voller Orientierungslosigkeit so ein umfassendes Werk über alle wichtigen Glaubensfragen hat können machen. In der Pfarrerie von Brasilien wird ganz selbstverständlich mit dem Katechismus geschafft. Der Weihbischof Schönborn betont, dass nur im deutschen Sprachraum die Reaktionen von gewissen Theologen negativ gewesen sind. Die hängen schon, bevor sie den Katechismus überhaupt gesehen hängen, eine negative Meinung hatten. Das sind eine sehr fragwürdige Theologie, was ich anmasse zu sagen, das gefällt nicht. So wie der Bischof und ehemaliger Professor an der Uni Freiburg, der Christoph Schönborn. Im Zusammenhang mit diesen Theologen, die der Bischof Schönborn da anspricht, noch eine Meldung. Der Professor Hans Küng hat das Deutsche Verdienstkreuz bekommen. Wir gratulieren. Das hat man alle Zeitungen können lesen. Was man aber nur selten geschrieben hat, ist der Name von dem, der ihm das Verdienstkreuz gegeben und an die Brust geheftet hat. Der hat nämlich wirklich und tatsächlich Herr Dr. Teufel geheissen. Die Zahl der Märtyrer für Jesus und seine Kirche wird immer grösser. Vor ein paar Tagen sind in Ägypten wieder zwei Mönche und drei junge Christen von islamischen Extremisten erschossen gekommen. Dazu hat es noch viele Verletzungen gegeben, als die Muslims auf einem Bus mit Pilger, die gerade in einem Kloster Exerzitien machen wollten, geschossen haben. Die Täter sind flüchtig. Die Walliser Liturgiekommission hat einen neuen Präsidenten, nämlich der Pfarrer von Randa, der Bernhard Schneider. Die Kommission bereitet im Moment einen Liturgiekurs für Laien vor, was sich liturgisch wollen weiterbilden. Der Vorgänger als Präsident von der Kommission ist übrigens der Regens Walter Stupf gewesen, wann er heute im Interview gehört hat. Und schon sind wir am Schluss von unserem Kirchenmagazin. Im Folgenden kehren wir jetzt noch von Mozart zu Hornkonzert Nummer 2, Köchel 417. Zuerst werde ich mich aber noch von euch verabschieden. Auch von Herzen eine christlich gelebte Karwoche und ein gesegnetes Osterfest wünschen und macht's gut!